Die Optimisten. Der Podcast aus dem Eisele Verlag.
Und damit herzlich willkommen zu Die Optimisten, dem Podcast aus dem Eisele Verlag. Mein Name ist Shevin und für diesen Podcast treffe ich Menschen, die mit viel Liebe und Leidenschaft die Buchwelt mitgestalten. Für die heutige Folge durfte ich mich mit Jule Ronstedt zusammensetzen, die viele von euch bereits als Schauspielerin oder Regisseurin kennen dürften. Nun ist in unserem Verlag ihr literarisches Debüt erschienen, Die Menomorphosen. Das ist eine Kurzgeschichtensammlung mit 26 Geschichten über Frauen in der Lebensmitte, was natürlich einige Themen hergibt, von Gefühlschaos zu Hitzewallungen, zu Trennungen, finanziellen Sorgen, Neuanfängen und vielem, vielem mehr. In dieser Folge haben Jule und ich über ihren kreativen Prozess gesprochen und darüber, was sich ihrer Meinung nach alles noch ändern muss in der öffentlichen Wahrnehmung von Frauen in der Lebensmitte. Los geht's! Hallo Jule, danke, dass du heute Gast bist bei unserem Podcast. Und wie immer ist die erste Frage die Frage danach, was du gerade liest.
Ich habe tatsächlich gerade beendet das Buch von Martina Hefter. Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Genau, also das habe ich gelesen und ich habe, also ich muss vielleicht dazu sagen, ich schaffe es immer nicht zu lesen, während ich schreibe. Das ist, finde ich, total schwer. Oder wenn ich schreibe, kann ich nur, dann lese ich höchstens Autoren, die mir Schreiblust machen, also die mich zum Schreiben inspirieren oder ermutigen. Meistens lese ich gar nichts, während ich selbst schreibe. Da bin ich dann so in meinem Tunnel und in meinen Geschichten, in dem Fall waren es ja auch so viele verschiedene Geschichten, da ist gar keine Kapazität, noch was reinzulassen.
Ja, spannend, dass du das gerade liest, weil sie ja auch eine Performance-Künstlerin ist. Das ist ja eine schöne Parallele, weil die Menomorphosen ja tatsächlich auch nur dein literarisches Debüt sind. Und du bist sonst ja Schauspielerin, hast aber auch viele Drehbücher geschrieben für Film und Theater. Mich würde so ein bisschen interessieren, wie sich das Schreiben von diesen zwei Arten von Texten unterscheidet. Also wie viel konntest du vom Drehbuchschreiben mitnehmen für dieses literarische Projekt und was musstest du komplett neu angehen?
Ich finde es ganz was anderes tatsächlich. Also weil ein Drehbuch, gerade ein Drehbuch für Film und Fernsehen, ist auch nochmal was ganz anderes als ein Theaterstück. Also Theaterstücke haben ja, oder auch Drehbücher, diese ganz klassische Dreiaktstruktur, die ist da zumindest wichtig, sie mitzudenken. Beim Drehbuch gibt es nochmal ein ganz krasseres Korsett. Und Korsett in jeder Hinsicht, das kann hilfreich sein, weil es eine vorgegebene Form ist. Es ist aber auch sehr begrenzt und beengend. Also da muss in der 5. Minute was passieren, in der 12. Minute, da geht's wirklich praktisch wie nach einem Timecode, wann was gesetzt ist. Die Plots, die Hauptplots, wann sich was twistet und wann es dann zum Ende geht. Das ist schon, und wenn man das sozusagen nicht beachtet, dann ist es meistens kein guter Film. Und das ist natürlich jetzt in diese Kurzgeschichten einzutauchen, war schon auf eine Art eine Freiheit auch, weil es ging da mir vielmehr um inhaltliche Reflexion, um Gedanken, also eine Gedankenwelt ja auch, eine innere Monologe, ja, und eine emotionale Ebene. Und was du ja eigentlich im Drehbuch nie machst, du sprichst ja die Emotionen nicht aus. Also es ist genau das Gegenteil, ja. Da wird was geredet und eigentlich, das ist dann die Kunst der Schauspieler, dass sie vielleicht nur sagen, ja, mir geht's gut, und du merkst, ihr geht's nicht gut, ja. Also die Emotion liegt dahinter. Und was ich ja hier versucht habe, ist, die Gefühlslagen und die Stimmungen und die Konflikte der Frauen sie benennen zu lassen. Also insofern ist es wirklich für mich was ganz anderes gewesen. Und jetzt nochmal, ein Theaterstück ist dann wieder was ganz anderes. Ja, da musst du ja auch in der Bühnenmachbarkeit denken und kannst manchmal auch ein bisschen kracherter, lauter, ein bisschen absurder werden. Das ist dann nochmal anders.
Also das ist in einer Hinsicht viel freier ist, weil man so sich mit konkreten und physischen Bedingungen gar nicht mehr so.
Also was natürlich wegfällt jetzt bei einem Roman oder einer Geschichte, die man literarisch versucht zu fassen, ich muss nicht noch überlegen, lässt es sich umsetzen?
Ja.
Genau,
ja.
Und das fällt weg. Und man kann sich eigentlich unheimlich gut, finde ich, fokussieren auf die Frage, was will ich denn hier gerade erzählen? Das tut man sicher bei einem Drehbuch auch. Es sind ja auch Geschichten, wo ich mich frage, was lasse ich hier, was soll hier stattfinden? Aber es muss sich nicht zum Beispiel visuell umsetzen lassen. Und es ist sozusagen nur durch die Worte. Und ja, genau, das fand ich dann fast schon näher dran am Tagebuchschreiben manchmal, ja. Also ich bin eine großer Fan vom Tagebuchschreiben. Ich schreibe seit ich 14 bin Tagebuch. Und eher hat es mich manchmal daran erinnert, wenn man so versucht, in einer Ich-Form emotional zu formulieren, was mit einem los ist.
Ja, als nächstes würde mich so ein bisschen interessieren, ob das Schreiben von literarischen Texten etwas war, was du schon länger irgendwie im Visier hattest oder ob das eher so war, dass du die Idee für die Metamorphosen hattest und dann hat sich das einfach als passendes Medium angeboten. Oder ja, ob das so ein Feld war, das du schon länger im Blick hattest.
Nee, also ich habe eigentlich wie so oft überlegt, was könnte ich als nächstes für einen Filmstoff entwickeln und irgendwie kam ich, also die erste Geschichte, die mir in den Kopf kam sozusagen, war Wiebke, also die Werwölfin oder die Frau, die in der Menopause ist und durch eine Hitzewallung plötzlich nachts zur Werwölfin wird. Und das ist eigentlich auch natürlich ein sehr lustiger, guter Filmplot. Wer weiß, vielleicht wird's ja auch nochmal ein Film. Auf jeden Fall dachte ich, okay, ja, da kann man doch was draus machen. Und dann habe ich aber gedacht, jetzt schreibe ich sie erstmal auf. Und dann wurde das eben irgendwie eine ganz lustige Kurzgeschichte. Und dann dachte ich überhaupt, man müsste mal diese ganzen Geschichten sammeln, die so um mich rum ja passieren gerade, ja. Und so, und ich war dann auch sehr im Austausch, auch mit Leuten, also mit befreundeten Regisseurinnen oder Schauspielerinnen und alle haben gesagt, ja, das ist doch super, das ist doch ein super Thema. Und natürlich lande ich dann auch schnell in, also da kommt dann auch die Schauspielerin in mir durch, dass ich ganz schnell in dieser Ich-Form lande, weil ich mich reinversetzen möchte oder nachfühlen möchte, wie geht's dieser Frau oder was ist mit der eigentlich oder wie reflektiert die ihren Zustand, ja. Genau, und dann habe ich aber angefangen echt zu sammeln und weil ich selbst auch eine ziemlich, also eben schon immer eine große Tagebuchschreiberin bin, habe ich, also ich selbst schreibe viel, um zu reflektieren einfach. Und natürlich gab es da auch schon einige Geschichten, die mich betreffen, wo ich gedacht habe, ja, das ist eigentlich auch, das ist ja schon wie ein Text oder und so die also jetzt, ich habe mich nicht explizit hingesetzt, ich habe gedacht, ich schreibe jetzt ein literarisches Buch, sondern erst weil ich glaube, ich bin da immer inhaltlich eher getrieben. Ja. Ich finde es einfach ein Thema und natürlich ist mir auch aufgefallen, es gibt zu diesem Thema eigentlich nicht viel Literatur.
Ja, du hast schon gesagt, die Inhalte haben dich angesprochen. Das würde mich jetzt auch interessieren, wie bist du auf die Idee gekommen, genau die Art von Kurzgeschichtensammlung zu schreiben? Und natürlich auch die Frage, die sich, ich glaube, viele Zuhörerinnen auch fragen werden, wie bist du auf diesen Hammer-Titel gekommen, der ja auch sofort ein Eye- und Ear-Catcher ist?
Also Metamorphosen ist wirklich mir eines Morgens im Juni, ich weiß noch, das war während des Filmfests München hier und ich hatte gerade, meine Wohnung war voller befreundeter Frauen, die irgendwo anders herkommen, also eine Schauspielerin aus Hamburg und eine Autorin auch aus Hamburg, die halt hier einfach ein Gästebett bei mir hatten und das mag ich immer ganz gerne, weil dann strömen alle mal aus und schauen Filme und da ist unheimlich viel Austausch und es war so am Frühstückstisch und ich habe schon von dieser Werwolf-Geschichte erzählt und das fanden alle irgendwie mega lustig und gut und dann habe ich irgendwie einen Tag später gesagt und ich glaube, ich habe jetzt den Titel Metamorphosen und alle waren so, wow, das ist großartig und dann habe ich sofort gesagt, bitte klaut ihn mir nicht, ich lasse ihn jetzt schützen und ich finde auch, könnte auch ein guter Buchtitel sein, genau, ja, so kam super. Das eigentlich.
Also hat sich das aus diesem Moment und aus diesen vielen kleinen Impulsen heraus.
Absolut, ja. Sowas wächst ja immer, das ist ja auch irgendwie das Schöne.
Ja, ich hatte mich auch so ein bisschen gefragt und hatte das als Frage hier, wie viel Jule Ronstedt eigentlich in diesen Geschichten steckt. Aber ich höre so ein bisschen raus, dass es eigentlich gar nicht so direkt autobiografisch war, sondern eher, dass du wie so eine Sammlerin fast warst und ein bisschen herumgegraben hast in den Geschichten und Erfahrungen der Menschen um dich herum und geguckt hast, was dich so interessiert.
Also ich habe sowohl bemerkt, dass wirklich in meinem Freundeskreis da war so, also ich würde sagen, seit ich 48 bin, waren da wirklich, also in den letzten 5, 6 Jahren, da war einfach wahnsinnig viel los. Also viele haben sich getrennt, die Kinder gingen aus dem Haus, manche haben irgendwie echte Schicksalsschläge erlebt, manche haben sich beruflich nochmal total neu aufgestellt. Also da war so wahnsinnig viel Veränderung. Und dann habe ich angefangen, auch mit meinen Freundinnen und meinen Bekannten nochmal Interviews zu führen, immer spezifisch zu diesen Themen. Und bis natürlich dann entstand sowas, so, ah du, ich kenne auch übrigens eine, die hat das und das erlebt, vielleicht musst du mit der mal reden. Und also das waren dann also keine Bekannten mehr. Das wurde, und dann irgendwann habe ich auch immer noch immer mehr mir eigentlich so mir angehört oder angeschaut, habe mir auch Blogs im Internet angeguckt zu bestimmten Themen und habe mich so vollgesogen und habe mir das eigentlich, diese ganzen verschiedenen, das sind ja wahnsinnig unterschiedliche Themen und also jetzt und vor allem jetzt nicht von der medizinischen Seite her gesehen, ja, weil das hat mich jetzt am wenigsten interessiert, muss ich sagen, es ist halt einfach dieses Alter. Ich habe dann auch irgendwann gedacht, nee, ich sehe das jetzt, ich will ja Menschengeschichten erzählen, ich will menschliche, zwischenmenschliche, gesellschaftlich relevante Geschichten erzählen, ich will jetzt nicht über Zipperlein schreiben.
Ja, ich finde dieses Stichwort auch so interessant. Du hast gesagt, du wolltest eben kein medizinisches Buch schreiben. Und man könnte ja fast sagen, dass es im Sachbuchsegment dieses Thema schon fast übersättigt ist und es da wirklich so viele Neuerscheinungen gibt jedes Jahr. Und ja, eine literarische Perspektive ist da schon deutlich seltener und vor allem ist es dann eher vielleicht so ein Nebensetting oder ein Thema von vielen. Aber dass ein literarischer Text so explizit dieses Thema genau unter die Lupe nimmt, ist ja schon echt neu. Was denkst du, macht dieser Text also anders oder was gewinnen wir durch so einen Text wie die Menomorphosen, der das wirklich ganz literarisch anpacken möchte?
Also was meine Geschichten ganz sicher tun, sie machen eine Reflexionsebene auf und machen das spürbar und nachfühlbar, was da eigentlich los ist. Und das machen ja die Sach- und Fachbücher nicht. Also wie geht's einer Frau, die gerade sich völlig allein und übrig geblieben fühlt? Oder wie geht's der? Was denkt die? Was hat die für Nöte? Was passiert mit der? Was ist in der los? Ja. Und darum geht's mir ja, diese Frauen nachvollziehbar zu machen oder erfühlbar. Und darum auch habe ich ja für jede Frau die Ich-Perspektive gewählt, damit ich eigentlich sozusagen als Leserin immer den Perspektivwechsel auch ein bisschen mitgehen darf.
Ja, und ich finde es ja auch spannend, dass diese gesundheitlichen Sachen natürlich trotzdem irgendwie auftauchen, nur halt anders manifestiert, ne? Es geht ja auch um Krebsdiagnosen. All diese typischen Themen, nur erfährt man sie dann auf so eine erlebtere Art.
Genau, es wird erlebt und es sind einfach nur die Auslöser. Und das, was es aber dann letzten Endes macht und was mit den Frauen passiert, das ist das, was ich versucht habe, in eine Form zu bringen.
Ja. Mich würde zuletzt dann noch interessieren, wie dein Schreibprozess aussah bei diesen Kurzgeschichten. Du hast ja schon erzählt, dass du dir dann so eine kleine Liste gemacht hast mit den Buchstaben von A bis Z und Namen dazu und dir verschiedene Themen überlegt hast. Hattest du dann auch schon eine konkrete Vision und hast irgendwie verschiedene Punkte geplottet? Oder war es eher so, dass du dieses Thema auf der Seite erstmal herausfühlen musstest?
Also auch unterschiedlich. Manche Geschichten waren super konkret. Manche Geschichten sind einfach auch, jetzt sage ich mal, vom Ablauf oder von der Situation tatsächlich irgendeiner Frau passiert, ja. Und ich habe die dann fiktionalisiert und verändert. Manche Geschichten habe ich mir komplett ausgedacht. Die sind dann einfach in meiner Fantasie entstanden. Und manche Themen, um die bin ich auch ein bisschen herumgeschlichen. Ja, muss man ja auch ich als Autorin habe nicht zu allen Themen so einen Zugang. Also manchmal brauchte ich da so ein paar Umdrehungen, bis ich sie dann geknackt habe. Manche Geschichten haben sich auch während des Schreibprozesses verändert. Also ich habe vielleicht mal ganz anders angefangen. Am Schluss ist jetzt so die Essenz nur übrig geblieben, ja. Was glaube ich aber auch normal ist. Ja. Also ich habe mir eigentlich während, ich meine, ich habe jetzt ein gutes Jahr daran geschrieben und gesammelt und gearbeitet und eigentlich, je mehr ich eingetaucht bin, umso freier bin ich geworden im, also zum Beispiel auch, wie lang muss eine Geschichte sein? Ja, am Anfang dachte ich, nur 4 Seiten, das geht doch irgendwie nicht. Aber es gibt einfach auch kurze Geschichten. Aber es gibt eben auch Geschichten, die sind doppelt so lang. Und ich dachte, es ist aber irgendwie okay, das darf auch alles sein. Also ich wollte dann überhaupt nicht dogmatisch mit mir selber werden.
Okay, dann machen wir jetzt weiter mit unserer Kurzgesagt-Rubrik. Ich gebe dir immer zwei Optionen und du musst dir aus dem Bauchgefühl heraus eine Option aussuchen. Bist du bereit?
Ja, mal gucken, ob ich das kann.
Okay. Kaffee oder Tee?
Beides.
Theater oder Film und Fernsehen?
Alles.
Also, das ist jetzt eins musst du aussuchen.
Nee, das kann ich nicht, weil das würde ja heißen, ich mag eins lieber als das andere, aber das stimmt einfach nicht. Das gehört für mich zusammen.
Okay. Vielleicht ist es ja jetzt einfacher. Romane oder Kurzgeschichten?
Wahrscheinlich eher Kurzgeschichten, aber das ist ja auch, man ist ja immer in so unterschiedlichen Phasen. Ich finde das Leben zu aufregend und tue mich eigentlich schwer, in Romane so einzutauchen. Ich finde, da passiert zu viel, jeden Tag passieren 1000 Dinge und ich bin schon wieder raus. Also, ja.
Also vor allem jetzt nach den Metamorphosen bist du da wahrscheinlich viel mehr im Medium drin auch.
Ja, gerade im Moment auf jeden Fall.
Ernste oder humorvolle Texte?
Auch beides, weil ich finde, es bedingt sich. Ich finde, es kann nur was lustig sein, wenn es davor traurig war. Und es kann auch nur, wenn es richtig, richtig schrecklich und traurig ist, braucht man den Humor. Ich würde sagen, Tragikomödie ist das, was ich am meisten liebe.
Früher Vogel oder Nachteule?
Für beides nicht. Ich schlafe so gerne, also ich schlafe super gerne und ich habe keine Schlafstörungen, das kann ich schon mal sagen. Und ich stehe aber auch überhaupt nicht gern früh auf und ich gehe aber auch nicht zu spät ins Bett.
Also so an einem gesunden Nachmittag ist deine präferierte Schreibzeit?
Nee, an einem gesunden Vormittag, aber nicht schon um 7. Also gibt ja auch so Leute, die stehen um 6 auf, weil sie finden, da ist so schön still. Also das brauche ich überhaupt nicht. Ich stehe gerne um 8 auf oder 8:30 und dann um 10 geht's los. So Bürozeit, würde ich sagen. Okay. Ich bin eher so für Bürozeiten.
E-Books oder physische Bücher oder Hörbücher?
E-Books gar nicht. Ich kann nicht auf so ein Plastikding lesen irgendwie auch. Ich brauche Papier. Ich liebe Papier. Ich finde Bücher schöne Dinge. Ich finde auch schöne Cover schön. Ich finde Bücher schon toll. Und Hörbücher habe ich, glaube ich, mehr eingesprochen als selbst gehört, muss ich gestehen, weil ich gar nicht wüsste, wann ich die immer so höre. Also jetzt beim Autofahren manchmal.
So, dann würden wir ein bisschen weiter in den Text eintauchen. Wie gesagt, sind die Metamorphosen Kurzgeschichten über Frauen. Ich sag immer in der Lebensmitte. Also klar, Stichwort Wechseljahre ist auf jeden Fall ein Thema, aber eigentlich ist es viel breiter als das. Und du hast für jeden Buchstaben des Alphabets eine Frau erschaffen, deren Stimme du hörbar machen möchtest. Wieso hast du dich für diese besondere Struktur entschieden? Also warum hätte es nicht gereicht, eine Freundesgruppe oder von Frauen zu verfolgen? Warum muss das diese besondere Struktur sein?
Also diese Struktur ist ja jetzt auch nicht neu erfunden, ne? Also dieses Konzept von A bis Z ist ja jetzt nicht irgendwie wahnsinnig originell, wenn man mal das ganz kritisch betrachtet. Ich fand daran aber gut, es hat sowas Exemplarisches. Und meine Idee oder es fiel mir eigentlich während dem Schreiben auf, das sind total exemplarische Geschichten und es kann... Also diese Geschichten können vielen Frauen passieren oder das wird wahrscheinlich öfter so vorkommen und sich zutragen. Und darum fand ich dann dieses A bis Z, also ich will mir gar nicht anmaßen, damit hätte ich alles abgedeckt. Wahrscheinlich gibt's noch ein paar Themen mehr, die jetzt da vielleicht fehlen. Vielleicht gibt's auch Themen, die manchen Frauen dabei fehlen. Aber erstmal habe ich versucht, dann doch das sehr exemplarisch abzubilden, um was es in dieser Lebensphase bei uns Frauen so geht oder was da so passieren kann, was da vorkommen kann und was uns da herausfordernd entgegenweht. Und darum fand ich das dann sehr stimmig. Also ich bin auch so ein Bauchmensch. Ich habe das irgendwie, das Konzept fand ich von Anfang an für mich wahnsinnig stimmig.
Mhm. Mir ist aufgefallen, das ist ja auch immer unterschiedlich ernst sind oder dass das Leben ist immer so unterschiedlich gut mit denen. Also es gibt ja ein paar Charaktere, mit denen fühlt man echt mit und denkt sich nur so aus, du würdest mal eine kleine Pause verdienen. Wie hast du sichergestellt, dass du so den Spagat hinbekommen hast zwischen nichts überschön oder zu simpliziert darstellen und nicht zu glatt machen und gleichzeitig, dass du keinen Lebensweg oder keinen Schicksalsschlag dämonisierst oder zu harsch verurteilst? Also wie hast du es geschafft, da empathisch und so ein bisschen urteilsfrei zu bleiben?
Also erstmal wollte ich auf gar keinen Fall irgendwas bewerten, ja, weil, und das passiert natürlich auch ein bisschen automatisch durch dieses Einsteigen in die Figur selbst, also in die Ich-Form zu gehen, weil wenn ich im Ich bin, also ich selber kann mich natürlich abwerten oder ich kann mich auch selbst kritisieren, das tun ja manche der Frauen auch, aber es bleibt immer dann in einer Selbstreflexion. Und sozusagen, also ich als Autorin habe gar keine Haltung dazu eingenommen, sondern ich bin eigentlich immer in die jeweilige Figur eingestiegen.
Ja.
Und es war mir aber auch total wichtig. Ich habe ja überhaupt kein Interesse daran, eine der Frauen abzuwerten oder aufzuwerten auch nicht, sondern ich wollte es nur abbilden in dem, wie es in der Situation für diese Person ist. Ja, und vielleicht, weil du das Wort auch viel, also dies mit einer Empathie, also dass ich als Leserin jetzt wieder, wenn ich die Seiten wechsle, mit einer Empathie da mit einsteigen darf und das nachfühlen und nachempfinden darf, dass ich dazu eingeladen bin, das war mir eigentlich wichtig.
Ein weiteres Spannungsverhältnis, was ich jetzt im Verhältnis zu dieser Frage noch spannend fand, ist, vor allem wenn schwierige Sachen im Leben passieren, wie sehr, denkst du, sind diese Frauen Resultate ihrer Umstände gewesen und inwiefern kann man an so einem Konzept von Selbstbestimmung und Autonomie noch festhalten? Beziehungsweise war dieses Dilemma zwischen diesen zwei Polen für dich präsent beim Schreiben?
Naja, also was mir schon sehr präsent war beim Schreiben, ist, dass wir da über ein gesellschaftliches Problem auch reden, dass nämlich die Frauen in der Mitte ihres Lebens bei uns ja eher verschwinden und unsichtbar werden und das, was die Autonomie und die Selbstbestimmung und die Selbstermächtigung angeht, dass wir da zwar gerade irgendwie endlich reden wir darüber und endlich werden diese Geschichten laut, darum, das ist auch ein Anlass, dieses Buch zu schreiben, aber da ist noch Luft nach oben, ja, und also darum sind auch wichtig solche Figuren wie Hermine, die einfach mal wütend alles rauslässt, also wo auch eine große Ohnmacht ist und wo, da bin ich einfach auch der Meinung, wenn man das gesellschaftlich ernst nimmt, dieses Thema, dann brauchen wir die Männer dazu. Das können nicht nur wir Frauen, können nicht nur laut werden und schreien, hallo, wir sind auch noch da und wir sind sowohl als wirtschaftliche Kraft, bitte nutzt unser Potenzial und wir sind zwar vielleicht nicht mehr fruchtbar, aber wir sind irgendwie durchaus mit unseren Erfahrungen und unserem Geist, unserem Intellekt, unseren Fähigkeiten sind wir ja da und wir werden alle irgendwie, weiß ich nicht, 90 oder 100 meistens überleben wir die Männer, also sollten wir doch gleichberechtigt mitmischen dürfen und auch gehört werden. Und da, also das ist ja ein gesellschaftlicher Diskurs, den man eigentlich dringend führen müsste. Und das schwingt ja auch in ein paar Geschichten mit und darum geht's mir schon auch. Und mir geht's auch wirklich darum, das ist mir vielleicht wichtig hier auch noch zu sagen, dass diese Geschichten ja unterm Strich auch dann doch supportende und positive Geschichten sein sollen. Also bei allem, was daran nicht einfach ist wo eben die Ungleichheit spürbar wird. Aber ich möchte mit diesen Geschichten schon die Frauen ermutigen oder auch trösten oder auch sagen, wir müssen uns zusammentun und diese Geschichten uns auch erzählen und zumuten und sie auch den Männern zumuten.
Ich glaube, so ein Aspekt, wo mir diese Dynamik irgendwie am meisten gefallen hat, ist so das Thema Finanzen und finanzielle Abhängigkeit bzw. Unabhängigkeit. Weil da stehen die Charaktere in deinen Geschichten ja auch so in unterschiedlichsten Positionen im Leben. Wir haben da von so einer Verlagsleiterin bis zu jemandem, der bis zu Leuten, die irgendwie nie finanzielle Unabhängigkeit hatten und das alles von ihren Ehemännern haben managen lassen. Also da haben
ja oder finanziell abgestürzt sind und plötzlich zum Putzlappen greifen müssen, total, weil sie sonst kein Geld mehr verdienen würden. Ja.
Genau, also da hast du ja wirklich alles abgedeckt und ich finde das auch total spannend. Also generell so das Thema Altersarmut bei Frauen im Alter. Ehrlich gesagt, also ich bin jetzt in meinen 20ern und ich glaube, ich wusste vor ein paar Jahren auch irgendwie, war das mir auch gar kein Begriff.
Ja.
Wie hat dieses Thema denn so einen Platz in deinen Geschichten eingenommen? War das einfach ein Thema, das sich immer wieder in den Geschichten so ergeben hat und dadurch ist es gekommen? Und hast du vielleicht auch etwas Neues gelernt über genau dieses Thema während des Schreibens?
Also da habe ich auch wirklich recherchiert, ne, und überlegt auch in welche, also wie extrem, also die extremste Geschichte ist ja bei uns Layla, die da wird es wirklich extrem, und es war mir auch wichtig, dass das vorkommt. Also jemand, der wirklich sozusagen, weil er auch vielleicht selbst zu wenig über Altersvorsorge und so nachgedacht hat, weil ich weiß, wenn man in den 20ern ist, dann denkt man darüber auch nicht so viel nach. Ich
nicht habe das darüber sexyste
Thema. Nö, und man denkt so, ach ja, passiert mir doch nicht. Und ich meine, ich selbst muss sagen, habe es ja auch als Schauspielerin erlebt. Also das heißt, die Figur Greta, die Schauspielerin ist und plötzlich dann mit Mitte 40 auf einmal kaum noch Angebote kriegt, da steckt natürlich eine Portion auch meiner Geschichte drin. Ich habe wahnsinnig viel als Schauspielerin gedreht mein Leben lang und da konnte mir nie vorstellen, dass das mal aufhört. Aber es hört auf, weil einfach anscheinend ältere Frauen nicht so, ich sag's jetzt mal ganz bitter, aber nicht so erzählenswert sind oder es werden gar keine Geschichten für ältere Frauen gedacht oder die kommen auf jeden Fall nicht in der Form vor, wie ich sie wahrnehme oder empfinde oder wie ich mich selbst empfinde. Also, dass das irgendwie spannende, lustige, sehr aktive, sehr lebendige Frauen sind, die sind dann einfach so, die werden so, die sind weg vom Fenster, ja. Die kommen auch, wenn man genau hinguckt, in Film und Fernsehen ja wirklich sehr viel weniger vor. Und also das heißt, insofern habe ich das selbst ein Stück weit auch durchaus erfahren.
Ja, die finanzielle Angst, die dann wahrscheinlich auch auf einmal.
Klar, und ich meine, ich hatte das Glück, dass ich immer schon auch Regie geführt habe und auch immer schon geschrieben habe. Ich hatte so meine mehreren Standbeine, aber ich kenne natürlich auch Kolleginnen, die jetzt auch in meinem Alter sind, die wirklich kämpfen und die eben nur gespielt haben und die jetzt dann sich irgendwie was einfallen lassen müssen, wie es weitergeht.
Nochmal zu dem Thema Generation. Ich fand es spannend, dass du das Buch deiner Tochter gewidmet hast.
Ja.
Und da hast du ja auch so ein bisschen mitschwingen lassen, dass es auch für die ganze nächste Generation an Frauen, die noch kommen werden, auch gerichtet ist. Was denkst du, dass was junge Leute oder einfach Frauen, die noch nicht in den Wechseljahren sind, mitnehmen können?
Ich glaube, also ich weiß nicht, ob die das jetzt lesen wollen oder ob die das ist ja ein bisschen, was du auch gerade sagst, oder ich kann mich da total gut dran erinnern, mich hat das mit 30 alles überhaupt nicht interessiert, weil dann ist man an einem anderen Punkt. Aber ich glaube, was wir gerade tun, und das ist ganz toll, und also das finde ich wirklich ganz großartig, dass darüber immer offener und schambefreit sozusagen darüber geredet wird, dass es ein Thema ist und dass die Frauen sich austauschen und auch zusammentun und dass es eben nicht, dass es nicht mehr so in so einer Tabu-Ecke klebt, weil wenn ich mit meiner Mutter oder der Generation meiner Mutter, die das ist jetzt so Geburtsjahrgang, also Jahrgang 43 sind die alle so, der Freundeskreis meiner Eltern, also noch den Krieg erlebt, da war das einfach, da wurde nicht drüber gesprochen, als die in dem Alter waren, ja, das war überhaupt, also das war auch so ein bisschen pfui. Und ich meine, das finde ich einfach großartig, dass wir auch durch die vielen Sach- und Fachbücher das Thema einfach salonfähig gemacht haben und jetzt darüber sprechen können und dass man, ich wünsche mir einfach für Helene, für meine Tochter wünsche ich mir, dass es dann sogar so ist, dass wirklich einfach sogar Rücksicht drauf genommen wird, ja, in Betrieben und so wie man halt im Sportunterricht als 14-Jährige, wenn man seine Tage hat, nicht mitmachen muss, dass man auch irgendwie mit 50 sagen kann, ich habe heute so beschissen geschlafen, nämlich nur 3 Stunden.
Ja.
Ich mache heute Homeoffice und zwar gegen Nachmittag, weil ich muss mich nochmal hinlegen. Wäre ja, also das so, ja. Also, und dass das aber ein Selbstverständnis hat und dann dieses, die sind Wechseljahren, ja. Also, und dass es nicht abgewertet wird. Es gehört in unser Leben und wir Frauen gehören ins gesellschaftliche Leben und dass man da auch Verständnis bekommt von den jüngeren Frauen, aber auch von den Männern. Das sind einfach Schritte und ich glaube, das muss passieren.
Ich würde dann nochmal genau auf dieses Thema Männer zurückgreifen, weil es gibt 26 Frauen in diesem Buch und da kommen auch einige Partner, männliche Partner, unter anderem männliche Partner so zusammen. Und die sind immer so mehr oder weniger geschickt darin, so auf die Bedürfnisse ihrer PartnerInnen einzugehen. Was denkst du müssen, du hast auch schon darüber geredet, dass gesellschaftliche Veränderungen auch nur kommen können, wenn die Männer mit anpacken. Was denkst du, müssen Männer Wissen, auch vielleicht über die Frauen, mit denen sie zusammenleben, ja, in der Lebensmitte, damit diese Beziehungen besser klappen können, aber damit auch vielleicht ganz andere gesellschaftliche Probleme gelöst werden können.
Also ich fand es sehr lustig, als wir das Hörbuch jetzt eingelesen haben, hatte ich zwei männliche Tontechniker in meinem Alter neben mir. Die waren wirklich wahnsinnig wunderbar, entzückend und wundervoll, die dann aber auch so gesagt haben, oh, das ist ja gut zu wissen oder ach, interessant, jetzt verstehe ich. Also das heißt, eigentlich müsste man wahrscheinlich sogar noch aufs Buch einen Aufkleber machen, wenn Sie Ihre Frau besser verstehen wollen, lesen Sie dieses Buch, weil das ist vielleicht auch in die Richtung gedacht, ein Beitrag, ja. Ja, einfach dieses sich auf Augenhöhe, also sich ernst nehmen in diesen Themen, darum geht's ja, und sich trotzdem wertschätzen und das nicht abwerten oder einfach, ja, so klein machen, ne? Mhm. Und natürlich, wenn wir jetzt nochmal über diese wirtschaftlichen Situationen, ich meine, das fängt ja nochmal ganz woanders an, also dass Frauen ständig in Teilzeit oder zurückstecken müssen wegen der Kinder und dadurch dann auch in eine andere Steuerklasse rutschen, dadurch viel weniger Rentenbeiträge einzahlen, also da fängt ja schon ein Problem an, mhm, und dann am Schluss bleibt ihnen viel weniger als dem Mann, und wenn so eine Ehe kaputt geht, dann stehen sie halt da und haben ihre Mickerrente und sollen damit irgendwie klarkommen. Also ich finde, es geht um letzten Endes um eine Bewusstmachung. Einfach, dass wir uns gemeinschaftlich, Männer und Frauen, gesellschaftlich bewusst werden, was das eigentlich bedeutet. Und da versuchen, das Gleichgewicht zu suchen.
Ich fand es ja auch sympathisch, dass es dann schon aber Unterschiede gab. Also es gab nicht so diesen einen Typ Ehemann, der ganz böse ist und der dann in jeder Geschichte auftaucht, sondern das waren ja auch ganz verschiedene, so individuell wie die Frauenfiguren schon fast. Ja. Und er fand es halt bei Wiebke, über die wir ja auch schon geredet haben, ganz lustig, weil sie dann, weil er so ein ganz humorvoller Satz ist, dass sie ihn dann, genau, bei ihrer Beute das Leben noch lassen wird.
Genau.
Ein großes Thema für mich war auch beim Lesen, was ich immer mehr gemerkt habe, so Solidarität unter Frauen, das ja auch ja ein Thema ist, was nicht immer schon auf dem Stand war, auf dem es heute ist. Und da gibt es bestimmt auch schon noch ganz viel Potenzial für Wachstum. Und ich fand es auch spannend, dass du dich entschieden hast, dieses Hörbuch mit deinen Schauspielkolleginnen aufzunehmen, weil du ja auch schon gerade darüber gesprochen hast, dass es in der Branche generell nicht immer so einfach ist. Und je weniger Rollen es gibt, stelle ich mir vor, dass du, man könnte zumindest meinen, dass da der Konkurrenz Druck ja eigentlich auch steigt.
Also klar, man ist auch Konkurrenz, aber ich meine, dass die drei tollen Kolleginnen, das sind eben Anna Schutt und Julia Koschitz und Sophie von Kessel, das sind auch einfach schon lange Jahre meine Freundinnen, muss ich sagen. Und wir haben parallel, zum Beispiel mit Anna und Sophie war ich hier in München an den Kammerspielen, und wir haben parallel unsere Kinder bekommen. Also wir begleiten uns schon eine sehr lange Zeit im Leben, beruflich und auch privat. Darum lag das nah, und ich bin wahnsinnig glücklich darüber, dass wir das zu viert machen konnten, weil es entspricht auch so der Idee des Buches, ne? Diese verschiedenen Stimmen und die verschiedenen Frauen hörbar und spürbar zu machen. Und mir ging es tatsächlich aber auch so, was du sagst, bei der Beschäftigung mit dem Thema oder diesem ganz fokussierten Beschäftigen mit diesem Thema ging es mir schon so, dass ich mich auch immer mehr, also ich habe mich immer verbundener gefühlt. Und ich merke, da hat sich auch bei mir etwas verändert. Tatsächlich durch das Schreiben dieses Buches. Ich merke, wenn ich jetzt, also das ist ganz banal, aber schon, also ich meine, ich glaube, ich bin sowieso ein ganz höflich freundlicher Mensch, aber ich merke jetzt jede Supermarktverkäuferin, eine ältere Dame an der Kasse, ich bin einfach viel aufmerksamer und denke mir so, ja, wir sind alle, jeder auf seinem Posten, jeder in seinem Leben. Also wir müssen uns irgendwie unterstützen und verbinden, und ich spüre das, und ich merke, indem ich das aussende, kommt auch gleich was zurück. Mhm. Und das ist total toll, und ich merke auch, wenn ich jetzt schon so anfange, über das Buch zu sprechen, wie das auf unglaubliches Gehör stößt und Interesse, und gerade die Frauen so in meinem Alter oder alle, sag ich jetzt mal zwischen 50 und 60 oder so, die sind alle so, oh, das möchte ich haben, das möchte ich lesen, und ich merke auch, und das ging mir sogar jetzt hier mit auch mit meinen befreundeten Sprecherinnen so, dass wir auch inhaltlich angefangen haben zu sprechen. Ja. Also man liest eine Geschichte und dann sagt man, boah, das kenne ich total, das ist bei mir genauso. Also und das, also wenn das Buch das schafft, das ist, finde ich, dann da wäre ich so glücklich drüber. Also das ist immer so ein bisschen die Intention gewesen, dass man sozusagen durch diese Geschichten Input kriegt, darüber zu sprechen und sich auszutauschen.
Ich fand auch den Begriff Rudel, den du ja in der einen Geschichte ja. eben erwähnst und dann aber auch in deiner Danksagung irgendwie ganz passend und mhm. So ein schönes Motiv. Ja, ich würde sagen, langsam nähern wir uns dem Ende unseres Gesprächs. Mich würde interessieren, welche Themen dich denn so als nächstes beschäftigen oder wie die nächsten Monate aussehen. Woran arbeitest du gerade? Gibt es irgendwelche spannenden Lesungen oder Veranstaltungen, auf die du dich freust?
Also ich werde natürlich, ich freue mich wirklich wahnsinnig auf die Lesereise. Also ich hoffe, dass ganz viele Veranstaltungen mit Menomorphosen stattfinden. Ich habe, also ich werde natürlich einmal das Buch präsentieren, aber ich habe auch als Variante gäbe es auch Menomorphosen mit musikalischer Begleitung mhm. von Evelyn Huber. Die spielt Jazzharfe, was wirklich auch sehr besonders und sehr virtuos ist und wir haben schon öfter zusammen auf der Bühne gestanden und ich möchte gerne auch, wenn es gewünscht ist, kann ich sozusagen auch die Geschichten lesen und es gibt dazu diese Musik immer wieder zwischendurch. Ich überlege auch in die Richtung weiter zu denken, dass vielleicht einige der Figuren zu Bühnenfiguren zu machen und daraus mhm. vielleicht eine Bühnenfassung daraus zu machen, das wünsche ich mir, aber ich glaube, jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Abstand und Pause. Aber die Figuren werden garantiert, ich kenne mich, die werden weiter wachsen mhm. oder in mir rumgeistern. Genau, und jetzt haben wir das Hörbuch, haben wir ja erst letzte Woche aufgenommen und das ist jetzt auch sozusagen fertig und das war auch nochmal inspirierend. Das war für mich ganz toll, die gelesenen Geschichten von anderen, durch andere Stimmen zu hören und also ich glaube, ich brauche jetzt, muss ich auch einmal ausatmen, aber vor allem wird jetzt der Herbst sicher voll mit Lesungen sein. Und was ich dann mache, also vielleicht muss ich ein Buch über Männer schreiben, ich weiß es nicht. Das fände ich auch jetzt interessant, ehrlich gesagt, aber da bin ich natürlich kein Experte, aber
26 Männergeschichten wäre bestimmt auch interessant.
Ja, aber es müsste ein Mann aufgreifen. Das yeah. würde ich sofort unterstützen. Ja, ja, das fände yeah. ich super interessant. Die Andopause heißt das, glaube ich, bei Männern. Das ja? fände ich auch super interessant. Ah. Ja, Andomorphosen. Teil 2, das wäre auch super.
Lustig. Genau. Den Titel können wir jetzt auch schon mal schützen.
Den schützen wir sofort.
Okay, unsere letzte Frage im Podcast ist immer angelehnt an den Namen. Und zwar ist die Frage, was stimmt dich gerade optimistisch?
Also wenn wir jetzt bei dem Thema hier bleiben, weil ich glaube, politisch oder so finde ich es gerade nicht so optimistisch, aber wenn ich bei dem Thema dieses Buches und dieser Geschichten und dieser Frauen bleibe, muss ich sagen, ich empfinde es als optimistisch, dass die Verbindung schon stattfindet und dass der Austausch sich erweitert und dass dadurch irgendwie auch in mir eine andere Zuversicht oder eine andere, ja, es ist, ich spüre da eine große Zuversicht oder ich habe da das Gefühl, das wird uns tatsächlich näher zusammenrücken lassen. Wenn das Thema, also das ist ja nicht nur das Thema Wechsel und Menopause, aber wenn wir Frauen nicht mehr, also wir müssen uns zusammentun und stärken und unterstützen. Und ich kann mir auch vorstellen, weil du das vorhin gesagt hast, dass man das in jüngeren Jahren vielleicht auch, da ist die Konkurrenz sowieso unter allen, glaube ich, etwas größer und jeder muss seinen Platz erst finden. Aber das ist das Tolle am Älterwerden, dass wir die Ellenbogen mal runden entspannt fallen lassen können und einfach sagen können, ah, geht's dir auch so? Komm, dann wollen wir nicht zusammen, dann ist es vielleicht einfacher. Und das, ja, das ist, hat einen ganz positiven Grundgedanken und das stimmt mich optimistisch. Und da glaube ich, da geht's jetzt weiter.
Und damit kam das Gespräch mit Jule auch schon zu Ende. Ich fand, dass wir heute viele kluge Dinge über dieses wunderbare Buch hören durften, über Altersarmut und über das Sichtbarbleiben. Wie bereits erwähnt, wird Jule Ronstedt die kommenden Wochen und Monate auf eine große Lesereise gehen. Ihr könnt gerne unseren Instagram-Kanal besuchen, um die aktuellen Termine zu sehen. Mir war es eine große Freude und ich hoffe, dass es euch ebenfalls gefallen hat. Falls ihr unseren Podcast unterstützen wollt, freuen wir uns selbstverständlich über ein Like und ein Follow.